Hi, das ist Reingehen, der Podcast der Wochentaz, in dem wir mit den AutorInnen zwei Geschichten aus der aktuellen Ausgabe besprechen. Ich bin Sophie Fichtner und sitze hier schon wieder hinter dem Mikro, weil Stefan im Urlaub ist. Dabei wäre er in dieser Folge eigentlich genau richtig, denn diesmal geht's um Männer. Kommenden Donnerstag ist Männertag, endlich wieder Bier- und Bollerwagen-Tour mit den Jungs. Und zu diesem Anlass gibt es in diesem Jahr zum allerersten Mal eine Männertaz. Denn nachdem seit Jahren zum feministischen Kampftag eine Frauentaz oder Feministtaz erschienen ist, kam letztes Jahr die Frage auf, warum es eigentlich nicht mal eine Männertaz gibt. Ich erinnere mich noch an die Konferenz, nachdem die Frauentaz erschienen war. Das war eine sehr besondere Ausgabe, die das Leben einer Frau von der Geburt bis zum Tod abbildete. Ein Mann meldete sich dann in dieser Konferenz und fragte, ja, wie sollten wir das denn noch toppen, wir Männer? Das Ergebnis der ersten Männertaz füllt diese Woche den Gesellschaftsteil. Ich habe mir zwei Geschichten rausgepickt, eine private und eine politische. Es geht um die Frage, wie man als Mann gut alt werden kann und wie die Politik junge Männer wieder erreichen kann. Als erstes spreche ich mit Tobias Schulze. Er ist Parlamentskorrespondent der Taz, schreibt vor allem über die Grünen, aber auch über Sozial- und Arbeitspolitik. Hallo, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch.
In der Männertaz hast du über Felix Banaschak geschrieben, den Vorsitzenden der Grünen. Er will junge Männer wieder erreichen, von denen sich viele eher von rechts angezogen fühlen. Was ist denn seine Strategie?
Seine Strategie ist, ich würde mal sagen, wohlwollend auf die jungen Männer wieder zuzugehen. Wenn er erzählt, wie er darauf gekommen ist, das ist bei ihm so, auch bei manchen anderen grünen Männern. Die erzählen dann oft von diesem Video von Maximilian Krah von der AfD, ist glaube ich 2 Jahre alt. Da hat der mal gesagt, junge Männer, ihr findet keine Freundin mehr, dann habe ich jetzt die Lösung für euch. Werdet Patrioten, werdet wie wir, werdet echte Deutsche und dann klappt das schon. Und Felix Banaschak sagt, ja, da hat er sich erstmal drüber lustig gemacht. Da kann man sich auch leicht drüber lustig machen. Als er dann gesehen hat, wie gut die AfD mittlerweile bei jungen Männern ankommt bei Wahlen, hatte er dann aber den Gedanken, irgendwie funktioniert es ja wohl. So emotional ist das eine Ansprache, die funktioniert. Und das heißt vielleicht im Umkehrschluss, wir als Mitte-Links-Partei haben diese Ansprache nicht und müssen sie finden. Genau, deswegen sagt er, mit mehr Wohlwollen auf junge Männer zugehen, ohne jetzt dafür grüne Inhalte, wozu ja auch Feminismus gehört, über Bord zu werfen.
Er hat dann auch als erster grüner Politiker mit dem Playboy gesprochen und denen ein Interview gegeben, oder? Wie schätzt du diese Aktion ein?
Ja, das war natürlich eine Sache, die bei den Grünen auf so ein geteiltes Echo gestoßen ist. Der letzte Grüne, der das gemacht hat, war Rezzo Schlauch.
Also es gab schon mal einen. Ich dachte, er sei der erste gewesen.
Nee, das gab schon mal. Rezzo Schlauch hat das gemacht vor, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so. So, und jetzt ist Rezzo Schlauch eher, ich würde mal sagen, so grüner Mann der alten Schule. Das war wohl auch ein Interview, wo er geredet hat über die Lustfeindlichkeit der Linken und hat sich eher dem Playboy ein bisschen angebiedert. Felix Banaschak hat das nicht gemacht. Also er hat auch in diesem Interview schon über Feminismus gesprochen und da waren dann auch Inhalte drin, die ich glaube für normale Playboy-Leser vielleicht auch eine Herausforderung waren. Aber was er da auch gemacht hat, und das passt in diese Strategie, wir müssen den jungen Männern noch Wohlwollen zeigen, er hat versucht zu erklären, wo Feminismus auch für Männer Vorteile haben kann und warum es sich für Männer lohnt, sich für Gleichstellung einzusetzen. Ja, mit dem Argument, das ist dann nicht nur Wertepolitik, moralisch, wenn ihr für die Frauen was macht, sondern es ist auch in eurem Interesse.
Was ist denn der Vorteil für Männer?
Was ist der Feminismus? Vorteil? Ja, ich habe jetzt nicht mehr das Interview im Wortlaut, also ich weiß nicht, was jetzt davon genau von ihm ist, was ich jetzt dazu erfinde. Aber zum Beispiel so diese alte Männerrolle, dieses Bild, was Jungs eingetrichtert wird, Indianer weinen nicht. Hör mal auf rumzuheulen, wenn dir was wehtut, was dann dazu führt, dass Männer auch später weniger über Gefühle sprechen, dadurch anfälliger sind für psychische Krankheiten, dass sie bei anderen körperlichen Krankheiten zögern, zum Arzt zu gehen, bis es dann manchmal zu spät ist. So, das zu überwinden könnte ein Vorteil sein. Oder, was er oft sagt, Familienmodelle, gleichberechtigte Partnerschaft, die Möglichkeit zu haben, auch als Mann in Teilzeit zu gehen, Elternzeit zu nehmen, ohne komisch angeschaut zu werden, dadurch auch weniger wirtschaftlichen Druck zu haben. Ja, dieser Druck, ich bin der Alleinernährer, ich muss die Kohle nach Hause bringen, ist ja auch nicht nur schön. Ja, und aber irgendwann auch nicht sagen zu müssen, ich habe mein Kind gar nicht aufwachsen sehen. Ich war in den wichtigen Momenten nicht da. Da sagt er, da haben auch Männer was von Gleichberechtigung.
Was sind denn sonst so politische Forderungen oder hat Felix Banaschak Ideen, wo er konkret Politik für Männer machen möchte?
Also das ist im Moment noch eher wenig. Er sagt auch selber, für ihn ist das gerade so ein öffentlicher Suchprozess. Er denkt selber drüber nach, lässt die Öffentlichkeit dran teilhaben, was man machen könnte. Was sich herauskristallisiert, ein Punkt ist zum Beispiel Fördermittel für Beratungsangebote oder Angebote, die sich speziell an junge Männer oder auch an erwachsene Männer richten. Er hat zum Beispiel erzählt von einer Einrichtung, die er besucht hat, der Verein heißt Väterwelten, glaube ich. Der bietet zum Beispiel Geburtsvorbereitungskurse speziell für Männer an. Also wo es nicht darum geht, wie für die Frauen, was macht das mit meinem Körper, wie muss ich atmen und so weiter. Was ja, denke ich, schon die zentralen Fragen sind bei einer Geburt, aber Väter, die da dabei sind, haben ja auch ihre Fragen. Das sind dann spezifische Fragen und die können dort besprochen werden. Und bei solchen Angeboten, sagt Felix Banaschak, da muss man schauen, dass staatlich die Förderung auch stimmt, dass die weiter existieren können, vielleicht auch ausgebaut werden können.
Gerade bei jüngeren Männern, die er auch erreichen möchte, spielen ja vielleicht Jugendclubs auch eine wichtige Rolle, die gerade vielleicht weniger Förderung bekommen durch viele Gelder, die gestrichen werden, oder?
Genau, es gibt ja gerade die Debatte um das Programm Demokratie leben, das die Bundesregierung umstrukturieren will, wie sie sagt, wodurch viele Projekte jetzt im Moment bedroht sind. Die Finanzierung ist nicht mehr sicher. Und offenbar ist es so, dass ja auch solche Stellen, die speziell Arbeit für junge Männer machen oder Jugendclubs, die sagen, wir machen geschlechtersensible Arbeit, haben spezielle Angebote für Mädchen und für Jungs, sodass wir da was machen können, dass die auch von diesen Kürzungen betroffen sind. Das hört man jetzt in der grünen Politik, grünen Wortmeldungen zum Thema noch nicht so oft. Aber ja, das könnte dann auch ein Bestandteil sein, dass man sagt, wenn man Männer für Feminismus gewinnen will, dann muss man auch schauen, dass da die Förderung bleibt.
Felix Banaschak ist jetzt nicht der Einzige bei den Grünen, der junge Männer versucht wieder zu erreichen. Ein anderes Beispiel ist sein Parteikollege Rasmus Andresen. Der sitzt im EU-Parlament und postet bei Instagram vor allem nur noch Content aus dem Gym oder zu Fußballspielen. Ein Beispiel ist er beim Hanteltraining und dann schreibt er so darüber, Poff ins Gym gehen und Antifaschist sein. Glaubst du nicht, dass das ein bisschen zu einfach ist? Also erreicht man jetzt irgendwie, wenn man ein bisschen Bizeps-Curling da macht und Fussi-Sachen postet, erreicht man so schnell junge Männer wieder und holt man sie dann auch politisch ab? Funktioniert das?
Ja, gute Frage. Ich gehöre nicht mehr ganz zur Zielgruppe, bin knapp zu alt, finde zwar Fußball gut, aber Fitnessstudio war ich nur einmal und fand schrecklich. Deswegen ja, auf mich wirkt es auch erstmal befremdlich. So, aber auf die Zielgruppe könnte es schon gut zugeschnitten sein. Denn wenn man sich die Klickzahlen, die Likes anschaut, es geht jetzt noch nicht durch die Decke. Noch kann man nicht sagen, der hat das Erfolgsrezept gefunden. Ich finde es aber interessant und würde es mal weiter beobachten. Und ich finde vor allem spannend, der macht das ja nicht komplett unpolitisch. Schreibt nicht nur, ja geil, Samstag war wieder beim Fußball, sondern verknüpft das dann auch mit politischen Forderungen. Also wenn es darum geht, Finanzinvestoren im Fußball zurückzudrängen und solche Punkte.
Für den Algorithmus könnte das auch ganz interessant sein, oder? Weil gerade so Reden im Parlament oder so werden wahrscheinlich nicht so gut ausgespielt.
Das stimmt. Also da wird es auf jeden Fall auch helfen. Und es sendet seine Botschaften dann auch in andere Zielgruppen rein. Also dass dann automatisch die User, die eben viel sich für Fitnessstudio-Content unpolitischer User interessieren oder auch rechter User, dass die da manchmal auch den da reinbekommen, dass das Wort antifaschistisch lesen und mal schauen, was es dann auslöst.
Ja, es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn das auch ein bisschen in anderen Bubbles landet, dieser Content. Er macht das ja auch noch nicht so lange, also mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Banaschak war dann aber auch im Gespräch mit dir selbstkritisch und hatte dann irgendwie im Komplex um Ulmen, Fernandes ein bisschen Sorgen, ob er da nicht auch dann doch wieder aneckt bei jungen Männern.
Ja, und ich würde mal sagen, ich hatte eher die Sorgen.
Du hattest die Sorgen, okay.
Ja, ich glaube eher gar nicht so sehr. Also seine Strategie, das hat zwei Bestandteile. Was ich vorhin gesagt habe, das Wohlwollen und so weiter, das ist der eine starke Punkt. Aber er sagt schon auch, das heißt jetzt nicht, dass wir nichts mehr fordern können von den Männern. Und dass irgendwie Selbstreflexion über die eigene Rolle im Patriarchat, dass man das alles beiseite wischen kann. Also das kann Maximilian Krah machen, AfD, die haben es da ganz einfach. Er sagt, für Grüne geht das nicht. Es gibt auch Punkte, wo man schon hart sein muss. Und das ist natürlich ein Spannungsverhältnis. Also wenn man sagt, man will die jungen Männer gewinnen mit Wohlwollen, dann aber auch sagt, hier und da müsst ihr euch ändern, hier müsst ihr euch reflektieren, muss man immer abwägen, wie viel kann man verlangen, sollte man verlangen, wann schreckt man dann doch wieder die Zielgruppe ab. Und da fand ich eben interessant, dass seine Schwerpunktsetzung zwischen den beiden Punkten, dass das nach Christian Ulmen sich nochmal verschoben hat, dass er da selber auch einen Post hatte, wo es ganz lange darum ging, dass er sich schämt. Er schämt sich als Mann, er schämt sich für das System, das solche Taten ermöglicht, er schämt sich ja für den Anteil, den er als Mann auch am Patriarchat hat. Ja, und tatsächlich sehe ich das zwiespältig, weil absolut richtig, die eigene Rolle zu reflektieren. Ich glaube, das müssen Männer machen. Aber als ich das gesehen habe, habe ich in mir auch gemerkt, also selbst als jemand, der für die Taz schreibt, der dafür schon grundsätzlich offen ist, ein Stück weit habe ich dann doch zugemacht mit diesem Gedanken, wie ich soll mich jetzt schämen für das, was Christian Ulmen gemacht hat.
Mhm.
Und da kann ich mir schon vorstellen, dass der 18-Jährige, der ins Fitnessstudio geht und die Wahl hat zwischen Maximilian Krah, der sagt, mach was du willst, und Felix Banaschak, der jetzt zugespitzt sagt, schämt euch erstmal und im nächsten Schritt profitiert ihr dann, dass da Maximilian Krah halt immer noch attraktiver bleibt.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Schwierig. Trotzdem, ist das eigentlich neu, was Banaschak macht, oder versuchen die Grünen nicht eigentlich schon länger auch Männer anzusprechen?
Ja, also mein erster Impuls war, ah ja, das ist ja total neu, interessant, dass das mal jemand macht. Und dann Archivrecherche hat ergeben, das gibt's immer mal wieder. Es gab 2010 mal ein grünes Männermanifest, das ging in die ähnliche Richtung. Und in den 90ern schon einen grünen Männerkongress in Wuppertal sogar, wo es auch um neue Männerbilder, um Emanzipation gehen sollte. Ich habe da jetzt bei der Recherche leider nicht viel zu rausfinden können, weil ich hatte ins Taz-Archiv geschaut, was haben wir damals geschrieben oder die Kollegen, die damals schon hier waren. Ja, und bin da nur so halb schlau draus geworden. Es gab da wohl so einen kleinen Skandal, an dem die Taz auch beteiligt war. Soll ich das mal?
Ja, gerne. Skandal immer.
Der einzige Bericht, den die Taz hatte, das war ein Text auf der Wahrheitsseite, also auf der Satire-Seite. Und zwar ein fiktives Interview mit einem fiktiven Teilnehmer dieses Kongresses, der sich darüber beschwert hat, dass ein Panelist, ein grüner Politiker, auf dem Podium einen chauvinistischen Witz erzählt hat, den man in dem Kontext vielleicht nicht erzählen sollte, auch sonst nicht erzählen sollte, würde heute wohl auch keiner mehr machen auf so einer Bühne. Ein paar Tage später kamen dann Leserbriefe auf diesen Text, und aus denen ging hervor, dass der Taz-Autor, der diesen Satirebeitrag geschrieben hat, auch Moderator war bei dem Kongress und genau dieses Panel moderiert hatte und den Skandal im Grunde selber provoziert hatte. Mit der Frage ans Panel, kann mal jeder seinen Lieblings-Chauvinisten-Witz erzählen? Und ein Panelist war halt so blöd, dass er es auch gemacht hat. Ja, und statt das transparent aufzuschreiben, hat die Taz dann diesen Satire-Text mit indirekter Kritik veröffentlicht. Und was da sonst noch so besprochen wurde, da war bestimmt viel Interessantes dabei. Ja, haben wir damals leider nicht berichtet. Es gibt offenbar einen Reader von den Grünen selber, der damals zusammengestellt wurde, der in irgendwelchen Archiven, Bibliotheken schlummert. Wenn den zufällig jemand hat, gerne mal schicken. Würde mich interessieren.
Danke, dass du hier warst und uns erzählt hast, was Banaschak so vorhat, welche Politik er sich auch vielleicht für Männer vorstellt. Und ich bin sehr gespannt, was wir dann davon wirklich auch was umgesetzt wird irgendwann und ob vor allem bei den nächsten Wahlen, die anstehen, junge Männer vielleicht mehr erreicht wurden von grüner Politik auch oder ob sie wieder sehr viel rechts wählen.
Ja, schauen wir mal.
Die Taz gehört ihren LeserInnen. Genauer gesagt, über 25.000 GenossInnen. Sie sorgen dafür, dass unabhängiger Journalismus möglich bleibt. Wenn du Teil davon werden möchtest, informiere dich über die Taz-Genossenschaft auf taz.de/Genossenschaft.
Bei mir sitzt jetzt Ambros Weibel, Redakteur bei Taz 2, unserem Ressort für Gesellschaft und Medien. Hi Ambros.
Hi.
Schön, dass du da bist. Du hast dich mit dem männlichen Rollenbild beschäftigt für die Männer-Taz und damit, dass Männer mehr sein können als unnahbar bei der Arbeit oder am Bier trinken. Und du hast dich gefragt, wie man als Mann alt werden kann. Zuerst einmal die Frage, was war denn dein Vater für ein Mann?
Also mein Vater war natürlich eine komplexe Persönlichkeit und eine Persönlichkeit, auf die mein Blick natürlich derjenige, hauptsächlich derjenige eines Kindes ist. Mein Vater war ein Einzelkind, war in gewisser Weise ein sehr anarchistischer Mensch, obwohl er sein Leben, Berufsleben bei der Bundeswehr verbracht hat, allerdings nicht als Soldat, sondern als Zivilist. Und der hatte einen großen Freiheitsdrang und hat aber gleichzeitig eine Familie gewollt und sich auch eine Familie gegründet und hatte aber wahrscheinlich wie viele Männer seiner Generation einen Zugang zu dieser Familie, der ihm maximale Freiheit garantiert.
Es klingt so, als wäre er wenig da gewesen oder als hätte er sich viel rausgezogen.
Genau, er hatte viele Hobbys oder er hat sehr gerne Schach gespielt, sehr intensiv, auch im Verein. Und er machte Dienstreisen und so. Und er war am Wochenende einfach oft nicht da, was uns ehrlich gesagt als Kinder nicht viel ausgemacht hat. Wir haben ihn jetzt nicht direkt vermisst, aber es musste natürlich jemand geben, der mich und meine Brüder zu den Fußballturnieren fährt, der Essen kocht, der Wäsche wäscht und so weiter. Und das war dann in dem Fall meine Mutter.
Du schreibst in deinem Text auch, dass er dadurch aber sehr viel verpasst hat im Leben. Was genau meinst du damit?
Also ob er das so sehen würde, ist natürlich die Frage. Und wir haben ja eine sehr große Diskussion seit einigen Jahren über die sogenannte Care-Arbeit. Und ob jetzt jedes weinende Kind, jedes kranke Kind, jede Windel, jeder Einkauf, jede Spülmaschine ein- und ausräumen, ob das jetzt unbedingt Tätigkeiten sind, nach denen wir uns sehnen, das scheint ja nicht so zu sein, sondern es geht ja immer um die Verteilung dieser eher als unangenehm empfundenen Aufgaben. Und trotzdem glaube ich halt, dass man sich nur näher kommen kann, und zwar sowohl in einer Eltern-Kind-Beziehung als auch in einer partnerschaftlichen Beziehung, wenn diese Arbeiten getan werden und mit Sinn gefüllt werden, beziehungsweise die sind selber wiederum sinnstiftend. Wenn man eben gemeinsam einen Haushalt führt und wenn man gemeinsam die Kinder erzieht, dann gibt es einem auch was zurück. Und ich glaube, dass mein Vater da viel verpasst hat. Nicht nur, weil er sich selber so ausgesucht hat, sondern weil das eben nicht üblich war. Also es war einfach nicht üblich für einen Mann in den 60er, 70er Jahren einen Kinderwagen zu schieben, zum Beispiel. Ganz banales Beispiel. Das galt tatsächlich als unmännlich. Mein Vater ist Jahrgang 33 und wurde, da war natürlich auch in der Hitlerjugend, mein Vater hatte eigentlich Angst, als unmännlich zu gelten. Er selber war gar nicht so ein männlicher Typ, aber er hatte Angst, von anderen Männern bewertet zu werden.
Im Alter ist er dann aber irgendwie schon sanfter geworden und hat auch mit den Enkelkindern agiert oder das dann gesucht, schreibst du?
Also mein Vater war jetzt kein brutaler Mensch oder so. Mein Vater hat mich nie geschlagen oder auch diese Sache, die ich immer noch von Leuten höre, dass sie sozusagen wirklich gezüchtigt wurden von ihren Eltern, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen bei meinem Vater. Ich glaube aber, dass es ihm wahrscheinlich dann im Alter so ein bisschen mehr wurscht war, wie er beurteilt wird. Und dass er diese Opa-Rolle dann sozusagen angenommen hat und die konnte er dann auch ausfüllen. Insofern hat er da so ein paar Sachen nachholen können, die er sozusagen mit seinen eigenen Kindern verpasst hat, die er sich, glaube ich, einfach nicht getraut hat.
In mehreren Kinderbüchern oder generell in Kunstfiguren, wo es häufiger so ein alter Mann ist, der dann irgendwie plötzlich mehr Nähe hat zu Kindern oder irgendwie kindsartigen Gestalten, um die er sich dann kümmert. Kannst du uns dazu mal mehr erzählen? Das fand ich sehr interessant in deinem Text, dass du da so eine Parallele gefunden hast.
Also ich war ehrlich gesagt auch sehr erstaunt und vielleicht, wenn wir jetzt diesen Podcast ausstrahlen, meldet sich irgendein Literaturwissenschaftler oder ein Soziologe, der sagt, aber ich habe doch das große Buch über Meister Eder und seinen Pumuckl geschrieben oder über Pettersson und Findus, wo ich genau auf diese Männergestalt eingehe. Also diese Männergestalt des älteren, alleinstehenden Mannes, der eigentlich auf einer realistischen Ebene, den wir vielleicht eher mit einer gewissen Skepsis betrachten würden, der dann also dieses kleine, wunderliche, enkelhafte Wesen hat, ob das jetzt eine Katze ist oder ein Kobold oder was auch immer das Sams sein mag bei dem Herrn Taschenbier und zudem so eine ganz zärtliche Beziehung aufbaut. Und das schien mir irgendwie, mich hat das auch überrascht. Ich habe aber dazu jetzt bei meiner Recherche nicht gefunden, auf welchen Urcharakter oder so sich das eigentlich zurückführen lässt. Aber da ist es was Faszinierendes. Was mich vor allem fasziniert hat, ist, dass diese Männer eben diese Zauberwesen im Wesentlichen so sein lassen, wie sie sind. Also der Pumuckl wird nicht groß erzogen und die Katze muss nicht Mäuse fangen, obwohl sie eigentlich diese Männer ständig auch in komische Situationen bringen. Also gibt's ja sehr viele Pumuckl-Episoden, wo der Meister Eder eigentlich verzweifelt, aber also sie haben eine unheimliche Toleranz und den Willen zum Nicht-Erziehen sozusagen ist da in ihnen. Und das ist, vielleicht ist das auch was spezifisch Männliches, weiß ich nicht.
Stimmt, der Findus, der macht ja auch immer so komische Sachen, beziehungsweise der Pettersson hilft ihm dann immer dabei und unterstützt ihn irgendwie auch. Die haben ja auch genau so ein...
Ja, und Pettersson möchte immer ausschlafen und Findus hüpft rum und lässt ihn nicht und so weiter. Aber es wird eigentlich nie jemand bestraft oder all das, was man mit so väterlicher Autorität oder jetzt lern doch mal was, mach mal das. Nein, die werden völlig in Ruhe gelassen eigentlich, diese Wesen. Fand ich interessant. Ja,
ja, ich auch. Im Gegensatz zu diesem, du nennst das den Clean Old Man, gibt's dann jetzt noch den Dirty Old Man. Was zeichnet den aus?
Naja, das sind diese Art von Männlichkeit, mit der wir konfrontiert sind, mit Namen wie Trump, wie Putin, wie Musk. Das sind Leute, es ist sehr schwer, hinter deren Psychologie zu steigen, aber die auf jeden Fall nach außen ja einen sehr männlichen Habitus ausstrahlen und die sich auch mit den Attributen einer traditionellen Männlichkeit schmücken. Und zu diesen Attributen muss man dann auch zum Teil die Frauen zählen, also zumindest bei Trump. Bei Putin haben wir ganz oft den nackten Oberkörper und wie er mit den Tigern schmust und was er alles kann und dass er Eishockey spielt bei Putin. Und Trump hat halt so eine Technomännlichkeit. Und naja, wie bei vielen Sachen spielt da wahrscheinlich die Angst vor dem Tod eine große Rolle. Also was kann der Mensch tun, um sozusagen dem Tod zu signalisieren, dass er ihn noch nicht holen darf? Also daran muss ich immer denken, wenn ich diese Leute sehe.
Wenn du Putin auf dem Pferd siehst, dann...
Ja, wenn so eine Vitalität ausgestellt wird. Ja. Und also bei Putin ist es ja inzwischen soweit, wissen wir jetzt, dass er große Angst hat, ermordet zu werden, dass alles kontrolliert wird, dass es schon Putschgerüchte gibt und so weiter. Auch Trump ist meiner Meinung nach nicht so sattelfest, wie man das oft denkt. Da laufen ja viele Dinge im Hintergrund, auch in seiner eigenen Partei. Und da wird so eine Art Stärke gezeigt, die auch ganz schnell in sich zusammenbrechen kann, aber die natürlich über Menschenleben entscheidet und über das Schicksal ganzer Nationen. Ne?
Zwischen Putin und Patterson liegen jetzt ja ziemliche Welten, das sind Extreme. Du hast dich dann ja auch durch diese Recherche, durch das Beschäftigen mit Männerbildern wahrscheinlich gefragt, was möchtest du für einen Mann sein oder wie möchtest du auch älter werden?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich es Recherche nennen würde. Es war eher so ein Nachdenkprozess. Also,
Recherche hat ja viele Facetten.
Hat viele Facetten, also ich wurde ja gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit dem Thema mich zu beschäftigen in Form eines Essays. Und ich fand es dann tatsächlich interessant, wobei diese Meister-Eder-Patterson-Geschichte war so das Erste, was in mir aufblitzte, was ist da eigentlich los? Und ich bin natürlich kein Männerberater oder ich kann schwer sagen, wie man überhaupt alt werden soll, weil es natürlich erstmal eine Kränkung ist, immer. Ja? Es ist vielleicht auch noch ein Weisheitszuwachs, weil man zum Beispiel denkt, ach, so eine Situation habe ich schon mal erlebt. Aber Situationen, die man schon mal erlebt hat, sind natürlich auch langweilig, weil man hat sie ja schon mal erlebt. Also in dem Text, um vielleicht darauf zurückzukommen, aufs Konkrete, sage ich einfach, ich hatte halt, so wie man im Leben manchmal Glück hat und manchmal Pech, ich hatte halt das Glück, dass ich mit 40, als ich eigentlich meinen ersten richtigen Job erst, also meine erste richtige Anstellung bekommen habe, dass das hier in der Taz passiert ist und in einem Ressort, was so als Durchlauferhitzer funktioniert eigentlich für junge Journalistinnen. Und dadurch bin ich einfach nicht in meiner eigenen Blase hängen geblieben, wie ich das oft erlebe, wenn ich jetzt mit Gleichaltrigen, die ich von früher halt kenne, mit alten Bekannten, Freunden, wenn ich die treffe, dann habe ich schon öfter das Gefühl, dass die halt in der Art zu denken, in der Art zu sprechen, eigentlich nicht deutlich über die 80er oder 90er Jahre hinausgekommen sind. Und ich fand die 80er und 90er Jahre schon auch gut, also insbesondere die 90er. Aber ich glaube, dass es halt für die eigene seelische und letztlich auch körperliche Gesundheit, dass es wichtig ist, dass man sich konfrontiert und dass man in der Zeit tatsächlich lebt, die um einen herum ist. Und das kann ich hier an diesem Ort in der Taz in meinem Ressort sehr gut tun. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar.
Jetzt hast du vorhin gesagt, älter werden bedeutet auch, Situationen nochmal zu erleben und zu merken, oh, das kenne ich eigentlich. Und dann denkt man, oh, das kann ich jetzt aber besser einschätzen, weil das habe ich ja schon mal erlebt. Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass sich Dinge dann in einem anderen Kontext abspielen. Und dann muss man sich vielleicht auch eingestehen und sich selber hinterfragen, ah, vielleicht ist es gar nicht so, wie ich die Situation schon mal erlebt habe vor 15 Jahren, oder?
Ja. Also das, was du jetzt ansprichst, man kann es sich jetzt nicht bequem machen. Man kann nicht sagen, ach, das kenne ich doch alles schon. Ja? Ich glaube, wenn man das macht, dann ist man noch viel mehr in dieser Spirale der Langeweile. Also natürlich zieht man Parallelen. Wenn ich jetzt junge Leute sehe, wie die sich verhalten oder wie sie denken, dann denke ich, ah, da war ich so drauf oder einer meiner älteren Brüder war ähnlich drauf oder so. Also man muss es sich auf jeden Fall bewusst machen. Man muss sich bewusst machen, warum man jetzt denkt, ach, das kenne ich doch alles schon. Und dann muss man die Neugierde aufbringen und genauer hinzusehen und dann findet man was anderes. Auf jeden Fall.
Fällt dir was ein, was dir im Zuge dieses Nachdenkens über dieses Thema, wo du sagst, ah, das hat mich überrascht oder das würde ich vielleicht einem männlichen Freund mitgeben? Wo hast du einen Tipp?
Also einen direkten Tipp habe ich nicht, aber ich denke schon, wie gesagt, für mich ist diese Meister-Eder-Pumuckl-Patterson-Sache, die war für mich eine der großen Erkenntnisse. Und ich glaube, dass vielleicht Männer das kultivieren können, dass also viele Männer sehr gut mit kleinen Kindern oder mit kleineren Kindern können, weil Männer durch ihre privilegierte Stellung in der Gesellschaft haben sie eigentlich das Recht, länger Kind zu bleiben. innerlich Kind zu bleiben, weil sie müssen, wenn ich jetzt mal wieder auf meine Mutter zurückkomme, die musste eigentlich ständig Dinge tun, die musste ständig sehen, dass alles zusammenbleibt, während mein Vater ja eigentlich, dessen Leben hat sich eigentlich als 55-Jähriger nicht wesentlich von dem als 12-Jähriger unterschieden in gewisser Weise. Klar, er musste noch ein bisschen arbeiten und so, ja, das schon, aber so eine innerliche Freiheit zu haben, und das können wir natürlich alles kritisch sehen, das tue ich ja auch, aber dass man zum Beispiel mit Kindern Abenteuer erleben kann und dass man Dinge riskieren kann und dass man nicht Leute immer so erziehen muss und dass man vermitteln kann, das schreibe ich ja auch in dem Text, das, was für mich halt schon ein sehr wichtiger Punkt ist im Leben, ist Freiheit, und dass ich sage, ich möchte nicht rumkommandiert werden, aber ich möchte auch niemand rumkommandieren. Also ich möchte auch nicht in irgendeiner Art von Führungsposition sein. Ich glaube, dass das Sachen sind, die im Alter noch wichtiger werden. Freiheit und Offenheit. Ich glaube, das sind die beiden, für mich die zentralen Punkte.
Das sind sehr schöne Dinge, die möchte ich mir auch mitnehmen. Danke, Amos, dass du da warst und uns davon erzählt hast. Und ich werde, glaube ich, mal durchs Bücherregal gehen und noch nach mehr so Figuren suchen. Ich glaube, da gibt es noch mehr.
Ich wäre sehr gespannt. Vielen Dank für die Einladung.
Tschüss.
Ciao.
Das war Reingehen. Der Podcast der Wochentaz. Vielen Dank an Daniel Fromm für den Schnitt. Falls ihr es nicht wisst, die Taz hat keine Paywall. Stattdessen gibt es das freiwillige Bezahlmodell Taz zahlig. Unseren Journalismus könnt ihr also unterstützen unter taz.de/taz-zahl-ich. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Uns erreicht ihr übrigens unter reingehen@taz.de. Bis bald, macht's gut. Für den Algorithmus könnte das auch ganz interessant sein.
Moment, jetzt habe ich, glaube ich, dazwischen gequatscht bei der Frage.
Ich mache alles nochmal. Sicher, sicher. Nee, das war doof. Willst du noch was sagen? Ich weiß es nicht.
Nö.